Micro Europa.
Sounds
moderno, fixe,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
como eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Micro Europa Tübingen, hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon begrüßt euch Lea Ottenberger. Heute sind die Filmemacher Franzi Bausch und Nils Bauder für einen Studio-Talk bei uns zu Gast. Erstmal hallo an euch beide.
Hallo.
Hallo.
Franzi und Nils sind heute hier, weil sie für ihre Bachelorarbeit einen ziemlich beeindruckenden Dokumentarfilm gedreht haben. Er heißt In Schuti, die Geschichte einer Freundschaft. Und in dem Film geht es, wie der Titel auch schon sagt, um eine ganz besondere Verbindung, und zwar zwischen Nils Oma Lissi und einer Frau aus Ruanda namens Flori. Es ist also sozusagen auch eine Familiengeschichte von Nils, der heute bei uns ist. Daher erstmal die erste Frage an dich, Nils. Wie fühlt ihr euch denn jetzt, wo euer Film endlich fertig ist und jetzt auch schon 3-mal öffentlich gezeigt wurde?
Oh, sehr gut fühlen wir uns. Es war schon ein sehr großes Projekt und am Ende war die Geduld, glaube ich, so langsam am Ende. Deswegen freuen wir uns jetzt riesig, dass dieses Ding einfach fertig ist und dass auch irgendwas rausgekommen ist, auf das wir jetzt doch auch stolz sein können und dürfen hoffentlich. Ja. Deswegen fühlen wir uns gerade sehr, sehr, sehr gut, dass das ein Ende hat.
Für unsere Hörerinnen und Hörer, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, würde ich jetzt am Anfang noch mal gerne eine kleine Zusammenfassung von der Geschichte machen und vor allem auch, wie die beiden Frauen sich kennengelernt haben. Franzi, könntest du uns da kurz in ein paar Sätzen oder auch mehrere Sätze erklären?
Okay, ich probiere es, ist ein bisschen kompliziert. Das Ganze war so, dass vor 40 Jahren die Flori aus Ruanda in Deutschland war, weil ihr Mann auf einer Gerber-Schule war. Da war ein Austausch zwischen Reutlingen und Kigali. Und das Ganze war dann so, dass sie dort schwanger wurde, ein Kind zur Welt gebracht hat, der Mann dann aber straffällig wurde und ins Gefängnis musste, sodass sie allein das Kind hatte und eben auch arbeiten musste. Und das ging dann eben nicht gut. Sie wusste nicht, wohin mit dem Kind. Mhm. Und schließlich hat sie dann per Zufall, würde ich sagen, die Oma vom Nils kennengelernt und die hat dann beschlossen, das Kind für sich aufzunehmen.
Und dann lebten die beide ein Jahr lang bei der Lissi und sind schließlich dann wieder nach Ruanda zurückgegangen, weil die Flori Heimweh hatte. Und trotzdem sind die beiden Frauen aber seitdem befreundet. Genau, euer Film hat ja den Titel In Schuti, was Freunde auf Kinya Ruanda bedeutet, also die Sprache, die in Ruanda gesprochen wird. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen.
Nach meinen Kenntnissen, ja.
Okay, dann noch die Frage, wie ist denn bei euch die Idee entstanden, diesen Dokumentarfilm überhaupt zu drehen?
Also wir standen letztes Jahr ungefähr vor dieser Aufgabe, eine Bachelorarbeit zu machen und waren davon, also wollten unbedingt was Praktisches machen, keinen Text schreiben, weil wir das einfach gerne nutzen wollten als Anlass dafür, mal ein großes Projekt zu machen und haben dann lange rum überlegt, was wäre denn ein Thema, wo wir beide irgendwie mit klarkommen würden und haben uns schnell auf einen Film festgelegt, erstmal, dass wir einen Film machen wollen. Mhm. Und dann haben wir eben rum überlegt, was wir für spannende Geschichten kennen, die wir gerne erzählen würden und hatten viele Ideen und kamen aber immer wieder auf eben diese Geschichte von meiner Oma und ihrer Freundin. Hatten uns anfangs noch nicht ganz rangetraut, weil es ja schon ein großes Projekt quasi mit extra nach Ruanda fliegen und da drehen und das ist eben auch eine Familiengeschichte von mir, deswegen war ich da sehr nervös und ob ich mich daran traue, die jetzt zu erzählen. Und dann haben wir nach viel Überlegen und Diskussion, dann kamen wir immer wieder drauf, dass das eigentlich die beste Geschichte ist, die wir haben, die wir gerne erzählen wollen und dann haben wir uns getraut.
Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass ihr extra nach Ruanda auch geflogen seid, um dort die Familie von Flori kennenzulernen und zu filmen. Wie haben denn die Familien beide, also sowohl deine Familie, deine Oma in Deutschland, als auch die Familie in Afrika, darauf reagiert, als ihr denen erzählt habt, dass ihr diesen Film drehen wollt?
Also zuerst, unsere Dreharbeiten haben dann quasi begonnen bei meiner Oma und die haben wir mehr oder weniger einfach überrumpelt. Wir haben gesagt, wir kommen mal vorbei und möchten gerne mehr über diese Geschichte erfahren und bringen eine Kamera mit, wenn es okay ist und dann haben wir sie eigentlich fast überrumpelt, dass wir da jetzt sie direkt quasi 2 Tage begleiten mit Kamera und bei allem Filmen, was sie macht, und ein 2 Stunden langes Interview mit ihr führen. Aber das, da hat sie sich auch schnell gefreut und bereitwillig erzählt und war irgendwie froh, dass sie das mal erzählen kann. Mhm. Von dem her haben zumindest meine Familie in Deutschland sehr positiv darauf reagiert und haben dann auch gemeint, das ist ganz toll, dass mal jemand diese Geschichte festhält, bevor das jetzt irgendwie in Vergessenheit gerät.
Ja.
Und die Familie in Ruanda, da haben wir einmal angerufen und gesagt, wir kommen im Sommer mit Kamera und ich bringe meine Freundin mit. Die wussten, also Franzi kannte noch gar niemand von der Familie in Ruanda. Mhm. Also wir haben ein Telefonat geführt, wir kommen an dem und dem Tag und bringen eine Kamera mit, und das war so unsere komplette Ankündigung. Und deswegen war es, glaube ich, für die einfach auch eine komplette Überraschung, was das jetzt bedeutet, dass wir sie 30 Tage in Ruanda mit einer Kamera begleiten.
Okay.
Also Taktik, Überraschung hat da irgendwie gut funktioniert für uns.
Und jetzt noch die letzte Frage an Franzi. Haben denn die beiden Familien den Film mittlerweile schon gesehen? Und wie haben sie reagiert?
Also die Familie hier in Deutschland, die waren zum großen Teil bei der Premiere dabei und haben ihn eigentlich alle bis jetzt gesehen und waren, glaube ich, sehr berührt und begeistert, dass wir da irgendwie so einen tollen, so einen großen Film draus gemacht haben. Und ich glaube auch ein bisschen überrascht, als sie sich dann wirklich, gerade die Lissi und die Anne, die auf einer riesen Kinoleinwand gesehen haben, weil ihnen, glaube ich, nicht so bewusst war, wie groß das wird. Die haben sich sehr gefreut. Und in Ruanda, da ist die DVD auf dem Weg. Wir haben noch keine Rückmeldung, aber die müsste in den nächsten Tagen ankommen. Und dann sind wir da dann natürlich sehr, sehr gespannt auf die Reaktion.
Also da bin ich auch sehr gespannt drauf, was die dann dazu sagen. Und ich hoffe natürlich, dass der Film dann in Ruanda auch ankommt. Und du hast ja gerade gesagt, ihr habt da eine Premiere gemacht und da war auch deine ganze Familie dann da. Mhm. Wie organisiert man denn so eine Premiere? Also ist es viel Aufwand oder?
Ja. Also wir dachten ja, mit Abgabe quasi des Films und der Bachelorarbeit ist das Thema erstmal erledigt. Aber dann kam, was wir völlig unterschätzt hatten, noch so dieses ganze Vermarkten des Films quasi. Also wir hatten zuerst ein anderes Kino angefragt und da einen Termin, und dann haben wir gemerkt, da sind zu wenig Plätze. Dann haben wir uns da noch bemüht, eben das Kinomuseum jetzt zu bekommen, wo mehr Plätze sind, weil wir gemerkt haben, da ist jetzt schon großes Interesse und werden mehr Menschen kommen. Ja. Und dann eben das Ganze drumherum mit Filmplakat, Werbung machen, Flyer machen, irgendwie die ganze Großfamilie mal anschreiben, dass die da bitte vorbeikommen, war schon auch nochmal viel Arbeit.
Aber es hat sich ja dann gelohnt, weil ich habe gehört, es war ausverkauft.
Genau, die Premiere war ausverkauft plus eins. Franzis Vater saß in der letzten Reihe auf einer Bierkiste. Also fand ich das auf jeden Fall ein voller Erfolg, hat sich gelohnt.
Wie viele Leute waren da ungefähr dann da?
193.
Wow, echt super.
Ungefähr 193, ja.
Ja, schön. Das ist doch dann ein großer Erfolg gewesen.
Auf jeden Fall. Das hat sich gelohnt.
Also, wir machen jetzt weiter erstmal mit einem Song. Und zwar passend zum heutigen Thema, es geht ja um Freundschaft in unserer Sendung, hören wir jetzt You've Got a Friend von Carole King. Winter, spring, summer, autumn.
friend.
Gerade gehört, You've Got a Friend von Carole King. Das ist gleichzeitig auch der Titelsong der Serie Friends. Und lustigerweise gibt es in Ruanda eine Adaption der Serie Friends mit dem Titel Inshuti, was auch der Titel ist von dem Dokumentarfilm, den Franzi Bausch und Nils Bauder als Bachelorarbeit gedreht haben. Deswegen sind die beiden heute hier im Studio von Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Franzi und Nils, also ihr seid ja nach Ruanda gereist für 30 Tage lang und habt dort abwechselnd bei Flori und ihrem Sohn Erik gewohnt. Erstmal die Frage, habt ihr denn jeden Tag Filmaufnahmen gemacht und wenn ja, wie lange hat es denn auch ungefähr so in Anspruch genommen, die Zeit, die ihr dort Filmaufnahmen gemacht habt?
Wir haben nicht jeden Tag Filmaufnahmen gemacht. War einfach gar nicht möglich, weil wir ja gleichzeitig einfach auch Gäste der Familie waren und die uns in ganz viele Aktivitäten eingebunden haben und gesagt haben, ah, jetzt sind wir hier eingeladen und dort und sowas. Also das ging gar nicht. Wir haben uns anfangs sehr, sehr viel vorgenommen, was dann einfach nicht realistisch war. Also wir mussten ganz, ganz viel zurückschrauben und haben deshalb die 30 Tage auch echt gebraucht.
Du hast ja die Kamera gemacht, also gefilmt, und der Nils hat meistens die Interviews gemacht, wobei wir dich auch mal vor der Kamera gesehen haben. Und ihr habt ja trotz allem 60 Stunden Filmmaterial zusammenbekommen, was ja wahnsinnig viel ist. Jetzt habt ihr ja erzählt, dass es teilweise schwierig war, die privaten Szenen zu drehen, also gleichzeitig Kamerafrau zu sein und sozusagen Familienmitglied. Könnt ihr da nochmal drauf eingehen, was da genau die Schwierigkeit war?
Ja, das war quasi, man ist in einer Situation, irgendwie man hat ein schönes Abendessen und irgendwie, wie das halt ist beim schönen Abendessen, kommt man langsam auf ein interessantes Thema und hat ein interessantes Gespräch. Die Flori zum Beispiel schwelgt in Erinnerungen, wie sie damals spazieren gegangen ist auf der Schwäbischen Alb. Und dann gab es meistens in so Situationen dann diesen intensiven Blickkontakt zwischen Franzi und mir, dieses, sollen wir die Kamera holen? Ja, ich weiß nicht. Ja, lassen wir sie mal weiterreden. Und dann sagt sie schon zwei, drei wirklich wunderschöne Zitate, wo wir denken so, okay, jetzt holen wir mal die Kamera und hoffen, sie sagt nochmal was so Schönes. Und dann war es halt leider oder natürlicherweise oft so, dass die Franzi sich dann irgendwie wegschleicht, die Kamera holt und bis sie wieder da ist, ist entweder das Gespräch vorbei, also die schöne Situation, die wir hätten filmen wollen, oder dadurch, dass die Kamera da ist, ist der Moment auch kaputt. Also es ist nicht mehr, ich erzähle was ganz Privates in einem Sechs-Augen-Gespräch, sondern, ach ja, da ist ja jetzt die Kamera und das macht natürlich Leute dann nervös. Klar. Deswegen war es dann oft halt immer diese Schwierigkeit abzuwägen, so haben wir jetzt einfach nur ein schönes Gespräch oder können wir das gleichzeitig irgendwie für den Film verwenden, mit dem Risiko jetzt quasi diese Situation irgendwie zu verändern oder
so ein
blödesten
bisschen
Teil
Drahtseilakt hört sich das
genau,
an.
Genau, es war immer der Spagat zwischen schöne Zeit mit der Familie und halt doch noch einen professionellen Film nebenher drehen.
Ich finde, ihr habt es trotzdem ganz toll hinbekommen. Also ihr habt wirklich ein paar sehr schöne, authentische Aufnahmen in der Familie gemacht. Allerdings habt ihr nicht nur in der Familie tolle Aufnahmen gemacht, sondern ihr wart ja auch im öffentlichen Leben von Ruanda dabei. Und da wart ihr zum Beispiel in der Schule, auf einem Markt dabei. Und was ich jetzt ganz besonders spannend fand, war der Gottesdienst, wo ihr dabei wart. Da habt ihr auch den Kirchengesang gefilmt. Und da wollen wir als nächstes mal reinhören, weil ich fand, in der Kirche hat sich das ganz anders angehört in Ruanda als in Deutschland. Liebe Hörerinnen und Hörer auf der Wüstenwelle, das war gerade original ruandischer Kirchengesang. Wir machen jetzt mit unseren Fragen weiter, und zwar an Franzi. Wie haben denn die Menschen in Ruanda, jetzt bleiben wir mal gerade zum Beispiel in der Kirche, also sowohl die Besucher als auch der Pfarrer, darauf reagiert, als ihr da mit der Kamera ankamt und was filmen wolltet?
Sehr gute Frage. Man muss sagen, dass es nicht so ist, dass man da jetzt einfach hingeht mit der Kamera und was filmt. Also wir hatten mit dem Pfarrer, glaube ich, drei verschiedene Gespräche und mit sämtlichen verschiedenen Oberen, um eben unser Projekt zu erzählen und um Erlaubnis zu bitten, was sehr mühsam war, aber dann auch gut geklappt hat. Und nachdem wir ihnen eben erzählt haben, was wir vorhaben und dass es wirklich auch zu guten Zwecken ist, waren sie auch begeistert davon und haben uns gebetet, uns alles Gute gewünscht. Die waren dann damit einverstanden. Trotzdem muss man sagen, dass es nochmal was ganz anderes ist, wie jetzt in Deutschland zu filmen, weil eine Kamera einfach nicht so normal ist und deshalb schon sehr oft sehr komisch angeguckt wird oder eben auch immer abwägen muss, was ist zu viel. Also kann ich jetzt filmen oder ist es jetzt schon wieder zu viel? Weil es hieß eben auch zum Beispiel in der Kirche, ich soll nur einige Aufnahmen machen und nicht die ganze Zeit. Und man sagt immer, oh, es wäre jetzt gut. Oder eben, okay, es wird vielleicht dann auch für die Flori unangenehm.
Gerade zum Beispiel in der Kirche, musstet ihr da alle Leute dann einzeln fragen, die Besucher, ob das in Ordnung für sie ist? Oder wie hat man das da gemacht? Eine Ansage am Anfang? Oder?
Nee, also wir hatten die Erlaubnis von dem Chef von dem Kirchenzentrum und von dem Pfarrer, der den Gottesdienst geleitet hat. Und dann war das für alle okay. Also es hat auch keiner dann nachgefragt, weil man dann davon ausging, der Pfarrer hat es abgesegnet. Und wir hatten die Erlaubnis und deswegen hat sich jetzt direkt so keiner beschwert. Aber es war natürlich zuerst, kommen da Weiße in den Gottesdienst, ist erstmal große Aufregung. Dann haben die auch noch eine Kamera dabei und dann filmen die auch noch damit. Deswegen war gerade von den Aufnahmen in der Kirche ist eigentlich zu 90% schaut irgendjemand mit großen Augen Richtung Kamera.
Ja.
Deswegen war es da auch, haben wir 2 Stunden Material und Material, wo niemand in die Kamera guckt und wirklich verdutzt uns anstarrt, sind vielleicht 10 Minuten. Deswegen haben wir so viel Rohmaterial, aus dem wir dann halt viel wegwerfen mussten.
Ihr hattet ja auch erzählt, dass ihr dem Pfarrer so ein bisschen erzählt habt, dass ihr die Leute in Europa missionieren wollt mit dem Film oder dass die Flori das erzählt hat.
Genau, also sie hatten immer große Angst, dass wir quasi einen Film machen und damit viel Geld verdienen und sie quasi dann ausnutzen für unsere Zwecke. Und als wir dann erzählt hatten, dass das jetzt ein fröhlicher Film, wirklich über das Leben mit Interesse an der Flori und auch an ihrer Kirche, also dass wir das ernst nehmen und nicht einfach nur quasi ausbeuten, dann waren sie ganz begeistert. Und natürlich haben wir ein bisschen mehr erzählt, dass wir doch sehr interessiert sind an der Kirche, wie es jetzt im Endeffekt nachher doch der Fall war.
Ja, da hat der Glauben wahrscheinlich auch noch eine größere Rolle gespielt. Also wenn ihr so in die Richtung gesagt habt, dass ihr da vielleicht auch ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen wollt, oder?
Genau, wir haben gesagt, wir sind ganz arg interessiert an der Kirche und finden das ganz toll und würden das gerne den Leuten in Europa zeigen, was das für eine tolle Kirche ist und wie schön hier der Gottesdienst ist.
Es war ja auch wirklich sehr schön, muss ich sagen.
Ja, also einfach was ganz anderes, als man es gewohnt ist.
Ja. Zu Ruanda allgemein. Also ich finde, bei uns in den Medien wird ja Afrika oft mit so einem sehr schlechten Klischee dargestellt, also eben mit Armut, Hunger und sehr negativ. Gab es denn für euch eine positive Überraschung in Ruanda, was ihr total toll dort fandet und was jetzt vielleicht bei uns in den Medien nicht so rüberkommt?
Also ich muss sagen, dass ich am allermeisten von der Gastfreundschaft und von der Herzlichkeit begeistert war. Ich hätte nie gedacht, dass mich eine fremde Familie eigentlich so mit so viel Liebe aufnimmt. Also ich habe einfach von Anfang an dazugehört, wie wenn ich ein Familienmitglied wäre. Und und auch das, dass man einfach im Moment lebt und dass alle irgendwie fröhlich sind und man sich aneinander freut, auch wenn man nicht weiß, ob es einem morgen auch noch gut geht.
Ja.
Also so diese Hoffnung, die da irgendwie überall mitschwingt.
Diese Herzlichkeit irgendwie auch. Das hat man in eurem Film auch gesehen. Wolltest du noch was sagen?
Ja, also da als Beispiel dafür einfach, dass man fröhlich ist und sich nicht so viele Gedanken macht, war jetzt am Schluss von dem Film sieht man eine Hochzeit und dann war quasi Hochzeit und irgendwann ist halt Stromausfall, weil ist halt Stromausfall. Und ich denke mir, wenn hier in Deutschland oder in Europa man auf einer Hochzeit ist und auf einmal ist abends Stromausfall, dann wäre erstmal große Aufregung und alle, oh Gott, oh je, das Bier wird warm und es ist dunkel. Und in Ruanda war es ganz entspannt, man schickt halt irgendjemand los, der dann zum Strom, also man macht da so Prepaid-Strom und der springt dann halt los und holt wieder Strom und das war überhaupt keine Aufregung. Man stellt ein paar Kerzen hin und singt und tanzt weiter.
Alle bleiben entspannt.
Und alle bleiben entspannt und ich dachte mir, huch, also auf einer Hochzeit in so einem wichtigen Moment einfach mal Stromausfall und alle bleiben entspannt und sagen, ja, es wird schon wieder werden und wenn nicht, wir haben ja Kerzen.
Also in Deutschland wäre das wahrscheinlich jetzt total chaotisch und alle wären verzweifelt.
Und die Braut weint und der Bräutigam ist böse und sonst was. Aber das war einfach ganz entspannt und es wird schon werden irgendwie.
Schön. Jetzt kommen wir auch noch zur Kehrseite der Medaille. Und zwar hat man ja in eurem Film durchaus auch die ärmlichen Verhältnisse in Ruanda gesehen. Zum Beispiel, welche Szene ich besonders eindrucksvoll fand, war diese Küche von der Flori, die ja wirklich ganz anders war als die Küchen in Deutschland. Also die hat ja draußen gekocht und auf dem Boden mit den einfachsten Mitteln. Was war denn für euch so der größte Kulturschock oder wo euch die Armut am deutlichsten rüberkam?
Wahrscheinlich bei Floris Tochter Iris, weil sie auch wirklich in nochmal ärmeren Verhältnissen lebt als jetzt die Flori. Also sie hat wirklich nur eine Lehmhütte quasi mit Holzdach. Und da war jetzt quasi, wenn man es an einem Ding festmachen will, war es wahrscheinlich das Plumpsklo, dass sie sich da mit 15 anderen Leuten teilt, wo sie extra eine Hütte haben, wo einfach quasi nur das Plumpsklo drin ist und ja, das ist einfach sehr plakativ, aber da merkt man natürlich den Unterschied. Also die Flori hat eine Toilette, auch mit Wasserspülung. Wasser ist auch meistens da und fließend Wasser hat die Iris nicht und Plumpsklo ist halt, ja.
Also gibt es da eine Kanalisation dann oder?
Also bei der Iris einfach nicht.
Bei der Iris nicht.
Da ist einfach ein großes Loch und irgendwann ist das voll und dann buddelt man ein neues Loch.
Wahnsinn.
Und das ist, also man hat das so im Kopf, man weiß das ja irgendwie, aber wenn man dann wirklich mal da sein Geschäft verrichtet, dann weiß man genau, was das bedeutet.
Also ich würde sagen, zusammenfassend kann man sagen, dass man in eurem Film sowohl die schönen als auch die eher weniger schönen Seiten von Ruanda sehr gut sieht. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, überzeugt euch am besten selbst davon und schaut einfach mal auf der Facebook-Seite der beiden vorbei. Die hat den Namen Inshuti der Film. Da könnt ihr erfahren, wie ihr den Film bei den beiden bestellen könnt oder auch einfach noch weitere Infos dazu. Und das könnt ihr auch auf unserer Homepage nachlesen, www.mikro-europa.de. Ihr hört jetzt einen Song, den Franzi und Nils heute mitgebracht haben. Und zwar heißt er Turi Murugamba von Yoli Tumushabe. Wieder hoffentlich einigermaßen richtig ausgesprochen. Franzi, könntest du uns noch kurz erklären, warum der Song für euch eine besondere Bedeutung hat?
Wir sind an einem der ersten Tage Bus gefahren und der Bus war ganz, ganz voll und die Leute haben aber alle gesungen und die haben eben genau dieses Lied gesungen und wir fanden es in dem Moment so schön und haben es dann mit aufgenommen und dann so, so lang recherchiert, bis wir es endlich gefunden haben, weil es so dann irgendwie unser Lied geworden ist.
Es hat bestimmt lang gedauert, bis ihr das gefunden habt, oder? Ihr wusstet ja gar nicht, wie man das schreibt.
Ja, sehr lange. Also mit Facebook-Aufruf an alle Freunde, die irgendwie Ahnung Wahnsinn. Haben. Und dann über drei Ecken hat es dann irgendwie funktioniert, dass jemand dieses Lied für uns gefunden hat. Und dann haben wir uns sehr gefreut.
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa Tübingen auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast bei uns im Studio die beiden Filmemacher Franzi Bausch und Nils Bauder.
Mikro Europa.
Mikro Europa.
Leider ist die Vergangenheit von Ruanda alles andere als positiv. Vor 23 Jahren gab es dort nämlich einen grausamen Völkermord und auch davon handelt euer Film. Wir hören jetzt erstmal wieder in zwei Ausschnitte aus dem Film rein, in denen es um den Genozid von Ruanda geht. Einmal hören wir Nils als Sprecher des Films und anschließend noch seine Mutter Annelie, die ihr auch dazu interviewt habt.
Die schrecklichen Ereignisse sind vielen Ruandern ständig präsent. Im ganzen Land erinnern Gedenkstätten an die Gräueltaten. 1 Million Tote in 3 Monaten.
Also vor allem während Genozid. Bei uns gab es ja nicht so viele Nachrichten und wir hatten überhaupt gar keine Verbindung mehr. Bis wir irgendwann einen Brief gekriegt haben von der Flori, dass sie in Sicherheit ist. Die Kinder sind wohl alleine geflohen, also die waren allein unterwegs. Die waren im Kongo, in diesen großen Flüchtlingslagern. Ja, es sind einfach Horrorgeschichten gewesen. Und der Erik hat es, glaube ich, nur den Nachbarn zu verdanken, dass er überlebt hat. der stand schon in der Reihe zum umgebracht werden. Dann hat die Nachbarin gesagt, es war eine Hutu. Nein, der gehört zu mir. Und so hat der dann wohl überlebt.
Ja, wie wir gerade gehört haben, hat der Genozid die Familie von Floria direkt betroffen. Ihr Sohn Erik wäre beinahe umgebracht worden und ist dann im letzten Moment noch von der Nachbarin gerettet worden. Und ihre Tochter Iris, die damals in Deutschland geboren wurde, hat in eurem Film auch erzählt, dass ihr Ehemann mehr oder weniger vor ihren Augen umgebracht wurde. Zuerst mal die Frage, hattet ihr den Eindruck, dass der Genozid und der Kummer bei der Familie jetzt noch stark präsent ist?
Das wurde zumindest nicht gezeigt. Also ich glaube, dass das bestimmt irgendwie eine große Rolle spielt. Also auch wenn jetzt von den Kindern keiner direkt betroffen war, aber gut, Iris hat natürlich ihren Mann verloren, aber Flori hat nicht ihre Kinder verloren, aber Flori hat viele von ihren Geschwistern verloren. Und eigentlich hat jeder in Ruanda aus der nächsten Verwandtschaft irgendwelche Tote zu beklagen. Ich glaube deswegen, dass das bestimmt eine Rolle spielen muss, aber da hatten wir jetzt, wurden damit, außer als wir danach gefragt haben im Interview, hat nicht wirklich konfrontiert, oder?
Ja, also ich würde sagen, man spricht da einfach auch nicht drüber. Okay. Man versucht es zu verdrängen.
Das ist so eine Art Tabuthema dann?
Nicht Tabuthema, aber man sagt, das war jetzt halt und man blickt nach vorne. Also es ist ganz wichtig, dass man jetzt eben das versucht hinter sich zu lassen und einfach, weil es quasi das ganze Land betroffen hat. Man weiß, uns geht's allen schlecht. Also wir hatten alle Verluste und deswegen können wir uns alle gemeinsam stark machen und nach vorne blicken. Also gerade der Erik, mit dem waren wir einmal essen, also der Sohn von der Flori. Und dann kam da ein Freund dazu und dann hat er erzählt und bla bla bla. Der Erik war eigentlich in der Schule immer der beste Freund von dem Bruder, von dem der dazu kam. Und der ist im Genozid eben gestorben und dann haben sie beide eben in ihrer Trauer sich dann angefreundet. Also der Eriks Freund hat seinen großen Bruder verloren, war natürlich schrecklich. Ja. Und Erik hat seinen besten Freund verloren und dann ist jetzt quasi der kleine Bruder seines besten Freundes sein neuer guter Freund. Und weil quasi jeder einen harten Schicksalsschlag hat, stützt sich jeder und guckt irgendwie, dass es weitergeht. Deswegen ist es schon präsent und jeder hat auch eine schreckliche Geschichte zu erzählen, aber jeder weiß, dass es dem anderen mindestens genauso schlecht geht und unterstützt sich dann ganz arg und deswegen haben wir das jetzt so direkt wahrscheinlich einfach nicht mitbekommen.
Der Erik hat ja auch in eurem Interview gesagt, dass es der Genozid wirklich jeden auf eine unterschiedliche Weise berührt hat. Jetzt eine Frage an Franzi. Bei mir war es zumindest so, dass ich vor dem Genozid, vor dem Film von euch, von dem Genozid eigentlich gar nichts wusste, muss ich sagen. Ich habe das auch nicht in der Schule gelernt und es war für mich eigentlich völlig neu. Wie ging es denn jetzt dir? Du hattest ja jetzt auch mit Nils Familiengeschichte davor noch nicht so viel zu tun. Was hast du denn davor schon von dem Genozid gewusst in Ruanda und was hast du vielleicht auch dazu gelernt?
Also ich hatte, bevor wir mit dem Thema irgendwie angefangen haben, uns zu beschäftigen, wirklich auch sehr wenig Ahnung. Ich wusste, da war halt was, aber nicht näher. Ich habe dann mit dem Nils in der Vorbereitung quasi wie heißt der Film? Some Days in April?
Ja, genau.
Some Days in April angeguckt. Das ist so ein ganz guter Film, der sich eben gerade um Genozid dreht und mich damit ein bisschen so beschäftigt. Was für mich halt trotzdem einfach neu war, so eng mit Leuten in Kontakt zu sein, die einfach so schlimme Sachen erlebt haben. Das so hautnah mitzuerleben, ist natürlich immer was anderes, wie wenn man einfach nur einen Film anguckt. Das war schon auf jeden Fall ein eindrückliches Erlebnis.
Ja, das glaube ich.
Und wie einfach so eine Gesellschaft damit umgeht, da ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine...
Wie gehen Sie denn damit um? Also wie würdest du sagen... Ihr habt ja in dem Film auch gezeigt, dass es sehr viele Gedenkstätten zum Beispiel gibt. Gibt es da dann irgendwie so Rituale, wo man gemeinsam dahin geht oder wird es in der Kirche thematisiert oder eher gar nicht so?
Das nicht. Also es ist gerade im April, also der Völkermord hat im April begonnen und immer wenn wirklich dann der April wieder anfängt, ist vermehrt Gottesdienste dann zu dem Thema, wo sich wieder erinnert wird und man pflegt die Gräber und erinnert sich im April sehr daran. Aber sonst ist das jetzt nicht so, dass man sonntags die Gräber besucht oder zu den Gedenkstätten geht oder sonst was.
Also ich denke, es ist halt einfach ein völlig verrückter Gedanke, wenn du denkst, okay, die Person könnte jetzt vielleicht mein Kind umgebracht haben oder sowas, dass ja, da eigentlich Wahnsinn. Ein totales Misstrauen auch herrscht. Und ich finde, dafür machen sie es echt gut. Das ist ja gerade mal 20 Jahre her.
In dem Film wurde ja auch gesagt, dass es heute keine Rolle mehr spielt, von welchem der beiden Stämme man ist. Ist ja auch eigentlich ganz schön, dass es jetzt nicht mehr... Oder würdet ihr sagen, es spielt doch noch eine Rolle?
Ja, da sind wir jetzt, glaube ich, nicht in der Position, da das Politische groß zu bewerten. Ja. Aber ich glaube, jedem ist klar, dass das natürlich irgendwie noch in den Köpfen drin steckt. Also man versucht da jetzt nach vorne zu blicken, da macht auch der Präsident sehr viel und guckt, dass man jetzt nur noch von Ruandern redet und nicht mehr die eine Volksgruppe und die andere. Also dass man jetzt vereinigt, geeint da ist. Aber irgendwie ist es bestimmt noch in den Köpfen.
Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Heute mit Franzi Bausch und Nils Bauder, die von ihrem Dokumentarfilm Inshuti die Geschichte einer Freundschaft erzählen. Wir haben ja am Anfang jetzt schon gehört, wie ihr beide auf die Idee gekommen seid, den Film zu drehen. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch über die Umsetzung des Films reden, was ja gerade für andere Bachelorstudenten interessant sein könnte, die sowas vielleicht auch vorhaben. Aber zuerst wollen wir jetzt noch ein letztes Mal in einen Ausschnitt aus eurem Film reinhören. Und zwar, ihr habt ja sehr viele emotionale Interviews gedreht, was ich auch total schön fand. Und besonders beeindruckend fand ich die Szene, in der Flori den Brief vorliest. Ihr habt in Deutschland die Lissi, also deine Oma Nils, gebeten, den Brief zu schreiben wahrscheinlich und habt ihn dann mit nach Ruanda genommen. Und da habt ihr dann die Flori vor laufender Kamera gebeten, den Brief vorzulesen.
Genau.
Und da wollen wir jetzt mal reinhören.
Liebe Flori, schön Range. Gab's keinen Brief mehr für dich. Nur hat Nils mir gesagt, er nimmt einen mit für dich. Das hat mich gefreut. Ja, das freut mich auch. Tante Lisi, ich umarm dich ganz fest in der Hoffnung, dass es dich gut geht mit all deiner Liebe. Iris grüßen ganz besonders. Sie kennt mich ja nicht. Doch meine kleine Iris, ja. Ach. Ja, ich denke oft an euch. Es ist schon lang her. Wie geht es denn? Seid ihr gesund? Der Herr sei mit euch. Bei ihm sind wir geborgen. Ihm sein Dank dafür. Amen. Vielen Dank, Tante Lucy.
Das war ja für euch beide auch das erste Mal, dass ihr solche Interviews in der Form geführt habt. Und in dem Fall hat der Nils das Interview geführt oder saß der Flori gegenüber, als sie den Brief vorgelesen hat. Nils, wie war denn das für dich in dem Moment, dass die Flori so emotional wurde und geweint hat? Das ist doch bestimmt auch nicht so leicht, damit umzugehen, oder?
Komplett überfordert. Also das war wirklich auch das erste Interview, das wir dann mit der Flori hatten. Und wir dachten, das ist eine schöne Einleitung. Wir geben ihr den Brief, dann ist sie gleich mal so in der Stimmung und erzählt dann vielleicht auch gleich irgendwas dazu, aber dass sie quasi so sehr in der Stimmung ist, dass sie jetzt wirklich vor laufender Kamera schluchzt und heult, da saßen wir, glaube ich, auch beide erstmal da und so, oh, okay, so, wie geht man jetzt damit um? Also wir kannten die Flori ja auch noch nicht, ist das eine normale Reaktion, ist das jetzt eine heftige Reaktion von diesen Menschen? Da waren wir einfach erstmal selber perplex und haben einfach draufgehalten, gefilmt und geguckt, wie es irgendwie weitergeht. Und dann haben wir auch ein ganz, also das erste Interview ist dann, glaube ich, auch das, wo wir nachher am meisten davon hatten, weil sie einfach sehr emotional durch diesen Brief dann von Anfang an war und ganz schöne Sachen gesagt hat. Und wir haben uns da quasi mitreißen lassen. Also wenn jemand vor dir so emotional auf einen Brief reagiert, dann lässt es dich natürlich auch nicht kalt.
Ja, es ist auch wahnsinnig mutig von ihr, dass sie da vor laufender Kamera so emotional auch wird. Und mir macht die Szene immer noch Gänsehaut. Also ich finde es auch total rührend. War das denn so das Highlight für euch? Oder hattet ihr speziell ein Highlight, was ihr am besten gelungen fandet? Eine Lieblingsszene?
Ja, ich glaube schon. Weil das auch die einzige Szene, glaube ich, ist, die wir uns überlegt haben. Also die wir wirklich geplant hatten und dann umgesetzt haben. Der Rest ist einfach nur, wir gucken, was passiert und wenn was Spannendes passiert, holen wir die Kamera dazu. Und die einzige Szene, die wir quasi uns davor überlegt haben, ist die Szene, wo wir in Kigali Maultaschen kochen. Da waren wir extra einkaufen, alles, was man eben braucht für original schwäbische Maultaschen nach dem Rezept von meiner Oma. Und das ist zumindest meine Lieblingsszene und ich finde auch eine der Schlüsselszenen in dem Film, weil da die Verbindung, die ganz starke emotionale Verbindung zwischen den allen Familienmitgliedern, nicht nur zwischen Flori und Lissy, sondern auch zwischen allen anderen da, glaube ich, am stärksten rauskommt.
Ich fand es auch beeindruckend, dass die Flori nach all der Zeit immer noch so genau wusste, wie man Maultaschen macht. Das Ergebnis ist ja dann auch richtig gut geworden. Franzi, jetzt die nächste Frage an dich. Gab es denn auch besonders große Hürden oder Schwierigkeiten beim Dreh, womit ihr vielleicht nicht so gerechnet habt, weil du warst ja meistens die Kamera- und Tonfrau?
Ich glaube, die größte Hürde war tatsächlich irgendwie so die Angst vor der Kamera, weil das einfach nicht gewohnt war, dass da jetzt plötzlich so ein Ding war. Und gerade eben diese Szene in der Küche mit dem Kochen, das hat 2 Wochen gebraucht, bis wir da das erste Mal rein durften mit Kamera. Und da haben wir uns zwischenzeitlich schon gefragt, ob das überhaupt irgendwie noch wird.
Ja. Wie war das dann genau, wenn es 2 Wochen gedauert hat? Seid ihr dann einfach immer wieder mit der Kamera hin und habt versucht? Oder hat die Flori dann nach 2 Wochen gesagt, jetzt dürft ihr mal zugucken? Oder wie war das genau?
Es hat halt erstmal eine Weile gebraucht, bis sie uns überhaupt in die Küche mit reingelassen hat. Und irgendwann habe ich dann so gesagt, hey, kann ich dir ein bisschen helfen beim Kochen und so und das einfach noch ein bisschen zeigen und eben auch gezeigt, dass wir schöne Aufnahmen machen wollen und hat mich vorsichtig rangetastet und gesagt, dass es doch toll aussieht, wenn man da ganz groß die Glut sieht und sowas. Mir war es halt ganz wichtig, dass sie nicht so in ihrer Armut gezeigt wird und das haben wir halt auch versucht, so gut es geht, zu machen.
Okay, jetzt würde ich noch gern aufs Fundraising zu sprechen kommen, was ja bestimmt auch für Studenten interessant ist, wie ihr das gemacht habt. Ihr habt mir ja schon erzählt, dass ihr mehrere tausend Euro insgesamt benötigt habt, sowohl für die Flüge als auch für die Verpflegung und was da sonst noch so dazu kam. Habt ihr denn das ganze Geld zusammenbekommen oder musstet ihr da auch noch was aus eigener Tasche zahlen?
Ja, erzähl gerne.
Also wir mussten ein bisschen was natürlich noch aus eigener Tasche zahlen, aber wir haben zumindest die kompletten Flüge finanziert bekommen für uns beide, was total toll war. Mhm. Wir haben das über Kickstarter gemacht, das ist so eine Crowdfunding-Plattform.
Okay.
Erst haben wir ganz normal verschiedene Organisationen und Firmen angeschrieben, es hat aber nicht so gut geklappt und das haben wir dann eben über diese Plattform gemacht und da haben dann ganz, ganz viele Menschen bisschen was gegeben und so kommt dann eben ganz viel zusammen.
Und wie läuft es dann da? Also beschreibt man da sein Projekt und schreibt einfach so eine allgemeine Bitte, unterstützt uns oder muss man es dann auch speziell an einzelne Firmen dann auch noch schicken oder?
Nee, du hast da quasi auf der Plattform Kickstarter hast du eine Projektseite, da stellst du dein Projekt vor, auf Englisch am besten, bringst schon, was du eben weißt, so wie soll es aussehen, so ein bisschen einen Finanzierungsplan, damit die Leute einfach was anfangen können, so wie realistisch ist das Projekt, hat sich da jemand ein Konzept schon durchdacht oder ist das jetzt einfach eine freie Idee? Also es muss schon ziemlich professionell wirken, sodass da wirklich was dahinter ist, was man auch unterstützen kann und nicht sich im Sand verläuft. Und dann hatten wir eben noch ein Video mit einer direkten Ansprache, wo wir kurz erklären, wer wir sind, was das Projekt werden soll. Da haben wir natürlich auch versucht, irgendwie sympathisch rüberzukommen auf Englisch. Und genau, und dann bei Kickstarter ist eben noch, die Leute spenden dann nicht einfach oder unterstützen dich einfach nur finanziell, sondern sie kriegen dafür Belohnungen. Und dann gibt es verschiedene Stufen an Belohnungen. Für 5 Euro kriegt man ein paar Inshooti-Sticker und dann geht es hoch bis zu einer Einladung für die Premiere.
Ah ja. Bevor wir jetzt mit dem Interview zu eurem Filmprojekt weitermachen, hören wir erstmal nochmal kurz einen Song. Und zwar habt ihr den auch mitgebracht. Er heißt Ganyobe von King James, der ja in Ruanda recht bekannt ist. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal kurz was dazu sagen.
Ich glaube, das ist so der große Star. Der wird gefeiert ohne Ende und überall auf den Höfen oder sonst was. Wenn das Lied aufgedreht wird, dann fangen alle an zu tanzen.
Ariko garanyobwa ho nareza gusa umutima utuje umutima ukeye uwo niwe dusangira kuri intanga iwacu ni Rwanda we naka u Rwanda rwagihangayiwe ganyobwe ganyobwe we naka ganyobwa barugiyarira nitwabivuganyeho bambe Kukwiyanje yitwa mucyura buhoro munyangire ntayo natumiwe mwese abafitanye ibibazo mu bice muri wacu na rwango yabande n'abantu beza beza gusa ganyobwe ganyobwe we naka ganyobwa barungiyarira nitwabivuganyeho bambe Ay, 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 ay
Abaronye.
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa Tübingen mit einer letzten Fragerunde an Franzi Bausch und Nils Bauder. Und es geht immer noch um die Umsetzung ihres Dokumentarfilms in Schuti, die Geschichte einer Freundschaft, die gleichzeitig auch praktischerweise ihre Bachelorarbeit war. Der Film wurde jetzt ja auch schon 3-mal in Kinos im Raum Tübingen aufgeführt und hat jedes Mal ein ganz tolles Feedback bekommen und auch viele Leute sind gekommen, wie wir vorhin schon gehört haben. Nils, wie zufrieden seid ihr denn persönlich mit dem Ergebnis?
Sehr zufrieden. Irgendwann Mitte November, Anfang Dezember waren wir wirklich an dem Punkt, wo wir dachten, da wird niemals ein Film draus. Also niemals irgendwie ein spannendes Ding, wo sich Leute angucken. Also da war einfach so diese Masse an Filmmaterial und wir hatten dann auch eine Rohfassung, die war 3,5 Stunden lang. Und da war so quasi alles drin, was wir irgendwie gerne erzählen würden. Und dann dachte ich, wie im Leben soll aus diesen 3,5 Stunden jetzt im Optimalfall eben die 45 Minuten werden, die es jetzt am Schluss sind. Und da dachte ich, das klappt auf keinen Fall. Und deswegen bin ich jetzt so froh, dass es wie auch immer dann doch funktioniert hat.
Wieso habt ihr euch denn entschieden, dass der Film 45 Minuten lang werden soll, wenn ihr auch so viel mehr Filmmaterial gehabt hättet?
Ja, ich glaube, weil einfach so eine Geschichte halt einfach eine gewisse Zeit trägt. Und ich glaube, so wird irgendwie das Wichtigste erzählt. Und es bleibt trotzdem spannend.
Damit es auch nicht zu langatmig wird.
Und 45 Minuten ist halt auch so eine Zeit, wo wir dachten, da kann man vielleicht auch bei einem Sendeplatz oder sowas eine Chance haben.
Ja, das ist eine gängige Sendezeit. Genau. Okay. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn man so diese Zeiten dann auch einhält. Ja.
Aber es war bestimmt auch total schwierig, bei so viel Filmmaterial das dann zu kürzen, oder? Das kann ich mir vorstellen, dass es dann auch wehgetan hat, manche Szenen nicht reinzumachen, oder?
Total. Und was, glaube ich, auch ein bisschen so die Schwierigkeit war, dass wir ja einfach nur zu zweit die ganze Zeit an diesem Projekt dran waren und nicht irgendwie so ein Cutter von außen oder sowas, der mal einen neutralen Blick hatte, sondern wir halt so reingefuchst in die Geschichte waren und gar nicht mehr wussten, was ist jetzt irgendwie wirklich wichtig und was nicht und was ist langweilig und was nicht. So.
Habt ihr dann auch mal Streit gehabt und wart euch nicht einig?
Ja. Aber davon lebt es. Also unterschiedliche Meinungen und dann irgendwie entweder einen Kompromiss finden oder der eine überzeugt den anderen. Und natürlich streitet man oder diskutiert man dann, weil man unterschiedliche Ansichten von irgendwas hat. Das ist ganz klar.
Ja. Ihr habt ja auch erzählt, dass ihr im August von der Reise zurück wart und dann tatsächlich bis April noch mit der Post-Production beschäftigt wart. Was war denn da besonders aufwendig daran? War es der Schnitt oder was hat da so viel Zeit gekostet?
Es war der Schnitt, also quasi aus dieser Masse an Material erstmal sich grob zu überlegen, was ist da jetzt wirklich wichtig? Also wir hatten 60 Stunden, die erstmal angucken ist natürlich, das waren allein 2 Wochen, also 2 Wochen jeden Tag einfach Rohmaterial gucken, da wird man auch ein bisschen plemplem, sich da Notizen zu machen und irgendwie sich zu überlegen, ja, was sieht schön aus, was kann gleich raus? Und dann sich zu überlegen, was ist jetzt wirklich, wirklich irgendwie die Quintessenz, was ist der rote Faden? Das hatten wir halt erst im Nachhinein, also quasi im Schnitt ist der ganze Film entstanden. Deswegen gab es einfach viele, viele Diskussionen und ja, das dauert.
Jetzt habe ich noch 2 Fragen, vielleicht noch eine Frage an jeden von euch. Erstmal an Franzi. Warum würdest du denn sagen, habt ihr diesen Film gedreht? Also was war so eure Message, die ihr damit rüberbringen wolltet?
Schöne Frage. Zum einen wollten wir, was Denise auch schon gesagt hat, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät, weil die Frauen jetzt ja auch schon im Alter sind und wir einfach dachten, so eine schöne Geschichte, die muss irgendwie erzählt werden. Und das ist eben auch gleich das Zweite, also dass wir einfach eine schöne Geschichte auch über verschiedene Kulturen, über ein afrikanisches Land zeigen und uns war wichtig, dass es irgendwie rüberkommt, dass verschiedene Kulturen voneinander lernen können und ja, das was Gutes ist, wenn man sich irgendwie mit Offenheit und nicht irgendwie mit Angst gegenübertritt.
Okay, und jetzt noch an Nils. Die letzte Frage, welchen Tipp würdet ihr oder würdest du denn zukünftigen Bachelorstudenten geben, die auch so eine Doku drehen wollen?
Also falls jemand eine coole Geschichte kennt, probieren, ausprobieren. Sehr zu empfehlen ist natürlich aus dem familiären Kontext, da muss man nicht gleich mit fremden Menschen so ins kalte Wasser, aber einfach ausprobieren. Es macht höllisch Spaß, wenn es dann irgendwann mal läuft und es wird schon irgendwie werden. Also irgendwie kriegt man immer eine schöne Geschichte hin.
Du hast jetzt den familiären Kontext angesprochen, da vielleicht doch nochmal eine Frage dazu. Würdet ihr denn oder würdest du sagen, dass es eher ein Vorteil oder auch eher ein Problem ist, es im familiären Kontext zu drehen?
Ich würde sagen, es war ein Vorteil, weil man einfach mit den Protagonisten ganz anders umgeht, wenn man sagt, so, jetzt setz dich doch bitte noch so hin, weil dann ist das Licht schöner, dann versteht das jemand, den du kennst, der sagt dann, ja, okay, mache ich, aber jemand ganz Fremden, den du gar nicht kennst, ihm dann quasi so Kommandos geben, da kann man sich schwer tun. Deswegen ist es natürlich einfacher, wenn man Interviews macht oder Filme macht mit Leuten, die man kennt.
Und dann kriegt man auch so schöne emotionale Interviews zusammen, wie ihr dann im Endeffekt produziert habt. Also ich möchte euch jetzt hiermit nochmal ein ganz großes Kompliment für den Film aussprechen. Er ist wirklich super, super gut geworden und ihr habt euch ja auch bei einigen Wettbewerben beworben, ja. Und da hoffe ich natürlich, dass ihr einen Preis gewinnt.
Danke.
Nochmal die Empfehlung an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, sich den Film auf jeden Fall anzuschauen und dazu auf eure Facebook-Seite vorbeizuschauen, die ihr findet unter Inshuti der Film. Oder auch auf unserer Homepage von Mikroeuropa www.mikro-europa.de. So, Franzi und Nils, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Es war wirklich total interessant, mehr über euren Film und vor allem auch die Dreharbeiten und die Produktion zu erfahren. Die Technik heute hatte Fabian Schaller und die Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über Radio Mikroeuropa erfahren möchtet oder die Songs, die wir gehört haben, nochmal nachschauen möchtet, dann schaut einfach auf unserer Homepage vorbei. www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Lea Ottenberger. Thank you.